Ich glaube auch als Tipp an alle da draußen, die eben sagen, Mensch, ich bin irgendwie einzelkämpfende Person bei mir im Unternehmen, da gar nicht immer nur die Hand zu heben und wieder nach mehr Menschen zu rufen, sondern lieber die, die schon da sind, wirklich einzubinden und die, die da sind, dafür zu motivieren, einfach mitzumachen.
Willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün. Heute begrüßen wir Sandra Achternbusch, Director Corporate Sustainability bei Fiege. Wir sprechen mit ihr über den Aufbau und die Organisation von Nachhaltigkeit in einem Logistikunternehmen mit 22.000 Mitarbeitenden auf 130 Standorten. Sandra berichtet uns, wie sie das Thema bei Fiege strategisch verankert und weiterentwickelt hat. Von Reporting und Ratings bis hin zu echter True Value Creation, wie sie es nennt. Es geht um ESG-Kennzahlen, um Circular Economy in der Logistik, interne Roadshows, den Umgang mit regulatorischen Rückschritten und die Vision eines Dashboards, das Nachhaltigkeit ganz selbstverständlich mitsteuert. Außerdem diskutieren wir, was Nachhaltigkeitsteams heute können müssen und ob Daten wirklich die neue Währung der Nachhaltigkeit sind. Eine ganze Menge Themen also, die wir besprochen haben, darum genug geredet, rein ins Gespräch mit Sandra.
Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Das Gleiche in Grün. Wir haben heute Sandra Achternbusch von Fiege zu Gast. Hallo Sandra.
Hallo, ich freue mich da zu sein. Danke für die Einladung.
Sandra, kannst du uns zum Start einmal nahelegen, wie dein Werdegang bis heute war und was du heute tust bei Fiege?
Genau, also ich habe gestartet mal mit einem Studiengang, bei dem viele hinterher fragen, was macht man denn damit eigentlich, nämlich Kulturwirtschaft in Passau. Das war mein Master. Und ich habe damals, also tatsächlich die Frage an meine Eltern mich auch gefragt und haben gesagt, du, wo endet man denn dann, wenn man das studiert? Und genau, dabei habe ich dann auch gesagt, ja, weiß ich eigentlich auch noch nicht so genau, aber es hört sich spannend an, also schauen wir mal, was passiert. Bin dann in einer Unternehmensberatung gewesen für Einkauf und Supply Chain Management, habe da aber relativ schnell gemerkt, dass aus verschiedenen Gründen das nicht meine Firma gewesen ist. Bin dann in ein FMCG-Startup gegangen, also eine kleine Gin-Destillerie, habe also die Ärmel hochgekrempelt und habe dort wirklich von links nach rechts eigentlich wirklich alles gemacht. Also das heißt von Lageroptimierung, also das heißt auch dort schon die Berührungspunkte zur Logistik gehabt, bin dann über die Produktentwicklung, IT-Implementierung, CRM-Tools implementiert, ERP-Tool implementiert, also wirklich alles durch die Bank weg, war eine total tolle Zeit, über knapp 3-4 Jahre, glaube ich, war das. Und habe aber dann für mich festgestellt, so jetzt hätte ich gerne wieder, würde wieder so in das Unternehmensberater-Umfeld zurückgehen, um einfach auch nochmal die großen Firmen kennenzulernen, weil ich habe das alles im sehr, sehr Kleinen kennengelernt gehabt dann in der im Startup und bin dann zu PwC gekommen, ins Management Consulting, dort in den Operations-Bereich und bin dort eben dann auch wieder zurück in den Bereich Supply Chain Management. Und dort dann klassische Beratungsprojekte, aber wirklich durch die Bank weg. Also da waren alle Branchen mit dabei, da waren sämtliche Unternehmensgrößen mit dabei, also vom Mittelstand bis hoch zum DAX-Konzern, von IT-Implementierung über Strategieentwicklung ist da wirklich auch alles mit dabei gewesen. Also sehr bunt. Damals kam dann das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auch auf, wo sich in der PwC ein Competence Center gebildet hat, eben rund um dieses Thema, weil auch damals natürlich auch so eine Unternehmensberatung da vor Herausforderungen gestellt ist, weil neues Thema, der Kunde kommt und möchte verstehen, wie können wir das jetzt bei uns umsetzen, also haben auch wir uns da einfach neu aufstellen müssen. Und mich hatte schon länger die Frage umgetrieben, wir definieren diese Supply Chain Strategien rauf und runter, aber das Thema Nachhaltigkeit war da so gar nicht vertreten. Und das kam dann auch eher so aus meiner privaten Ecke, dass ich mir darüber eben Gedanken gemacht habe. Gar nicht so wissenschaftlich, sondern eigentlich wirklich eher aus Interesse. Also angefangen hat das bei mir mal einfach mit einem klassischen, wie halten wir eigentlich Tiere? Und wo kommt eigentlich die Milch her, die wir jeden Tag trinken? Und ich bin selber Vegetarierin schon sehr, sehr früh gewesen, einfach als Kind wirklich, weil mich einfach Tiere immer schon begeistert haben. Also so ein ganz, ja, ich sag ja, unwissenschaftlicher Werdegang an der Stelle. habe mich dann viel mit Ernährung beschäftigt, habe dabei auch gesehen, boah, da läuft echt total viel schief aus meiner Sicht und bin darüber dann eigentlich auch mehr und mehr in diese Fragestellung gekommen, was konsumieren wir eigentlich und nicht nur über unsere Lebensmittel hinaus, sondern eben darüber hinaus auch die, also alles, was wir halt an Konsumgütern so jeden Tag kaufen. Und auch dieser Überkonsum hat mich echt beschäftigt. Und darüber habe ich mich dann irgendwann gefragt, okay, super, jetzt sitze ich hier bei großen Unternehmen, die echt einen total großen Impact haben. Und wir definieren Supply Chain Management Strategien und sprechen nie das Thema Nachhaltigkeit an. Und da kam mir dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz mit dem Competence Center total gelegen, weil ich einfach da auch eine Möglichkeit für mich gesehen habe, mich in diese Richtung einfach nochmal in meinem Arbeitskontext weiterzuentwickeln. Das habe ich dann auch gemacht und bin dann relativ, ja, ein paar Monate später mit Fiege in Kontakt gekommen über Netzwerkkontakt und habe damals über eine ganz andere Stelle mit Fiege gesprochen. Damals ging es um eine Corporate Strategy Stelle und habe da mit dem Vorstand mich ausgetauscht, also quasi wirklich in so einer klassischen Interviewsituation, habe aber den kompletten Vorstand damals kennengelernt in dem Kontext, weil das eben eine Stelle direkt am Vorstand gewesen wäre. Und dann rief mich 2 Wochen später ein Vorstand an und sagte so, du, wir haben uns das irgendwie nochmal überlegt und du sagtest ja, die größte Herausforderung unserer Zeit ist das Thema Nachhaltigkeit und das umzusetzen, in die Organisation zu bringen und als Organisation darauf vorbereitet zu sein. Hättest du nicht Lust, das bei uns aufzubauen, weil wir sehen da Bedarf? Und so bin ich bei Fiege gelandet.
Und so bist du jetzt bei Fiege gelandet. Und darüber wollen wir auch sprechen. Bevor wir auf Fiege nochmal das Unternehmen eingehen, kannst du uns nochmal kurz nahelegen, was deine Rolle jetzt dann bei Fiege ist, wie sie aussieht, wofür du zuständig bist?
Ja, gerne. Ich bin damals gekommen mit, es gab eine Festangestellte zum Thema Nachhaltigkeit damals schon. Die war bei uns im Bereich Marketing Communications angesiedelt. Und die ist dann quasi Teil meines Teams geworden. Und meine Rolle ist es oder war es damals, das Thema Nachhaltigkeit aufzubauen bei Fiege, also wirklich nochmal formalisiert aufzubauen. Das heißt wirklich als Stabsstelle unter einem der beiden Co-CEOs. Also ich berichte in meiner Rolle an Felix Fiege, der sozusagen der Sponsor für das Thema Nachhaltigkeit dann ist aus dem Vorstand heraus. Und meine Rolle ist es mittlerweile nicht mehr der Aufbau des Themas Nachhaltigkeit, sondern eher der Ausbau, weil wir sind jetzt auf eine sehr solide Teamgröße gewachsen und können und haben auch schon einfach einiges erreicht rund um das Thema Nachhaltigkeit. Also Fiege ist aus meiner Sicht sehr gut aufgestellt und jetzt gilt es halt, das Ganze zu skalieren und vor allen Dingen weiter in Richtung Produktentwicklung zu gehen. Also ich trenne das Thema Nachhaltigkeit bei mir im Kopf immer zwischen Hygienefaktoren. Dazu gehören für mich all diese Dinge rund um Transparenz, Ratings, Rankings, wie sie alle heißen, EcoVadis. Wir sind SBTi-committed, haben im Übrigen letzte Woche unsere Ziele offiziell validiert bekommen. Also so, da gehen wir immer noch unsere Schritte und da sind wir auch immer noch auf dem Weg. Aber wir haben eine sehr solide Basis. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt das Thema Value, like true value creation, würde ich es nennen, dass wir eben sagen, wir gehen in unser Core-Business und stellen das sukzessive um, sodass, und das wäre die Vision, irgendwann wir nicht mehr immer dieses Nachhaltigkeit vor das Wort Logistik setzen müssen. Aber momentan ist es immer diese Trennung zwischen das ist Logistik und das ist nachhaltige Logistik. Und da fände ich sehr schön, wenn wir, das wird noch ein paar Jährchen dauern, denke ich, irgendwann gar nicht mehr nachhaltig davor setzen müssen, sondern es einfach klar ist, dass wir mit dem E-LKW fahren und es einfach klar ist, dass wir intermodale Verkehre haben und anbieten und umsetzen.
Ja. Wir werden im Verlauf des Gesprächs über die Hygienefaktoren hinausgehen. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal einmal nachfragen, bezogen auf die Historie, die du jetzt auch hingelegt hast bei Fiege, weil wir haben auch viele Zuhörende, die sich natürlich auch diese Fragen stellen, wie baut man so etwas auf? Und meine Frage zielt jetzt auch mehr darauf ab, was hast du denn bis dahin aufgebaut, thementechnisch? Was ist so auch als, ja, ich sage jetzt mal Success Story vorzuweisen, als aber eben auch, wie du das organisatorisch aufgebaut hast. Also welche Rollen hast du dazu addiert in diesem gesamten Nachhaltigkeitskontext, die halt diverse Aufgaben übernehmen?
Ja, ich fange, glaube ich, mit deiner zweiten Frage mal an, mit dem Organisatorischen, weil ich denke, dass es den Zuhörenden helfen wird, das besser einzuordnen, dann auch, wenn wir auf die Inhalte nochmal schauen. Also organisatorisch kamen wir, wie gesagt, von einer Festangestellten plus mir als Nachhaltigkeitsteam unter Felix Fiege. und sind dann sukzessive gewachsen auf mittlerweile 4 Festangestellte plus wir haben eine Werkstudenten- oder Studierendenstelle und eine Praktikantenstelle jeweils, die wir vergeben dürfen. Also das ist einfach fest budgetiert, weil wir einfach einen Support immer benötigen. Und wir haben auf der anderen Seite, das ist aber jetzt eine Neuerung, wir haben noch eine zusätzliche Abteilung dazu bekommen. Da geht es dann eben in diese Richtung Produktentwicklung beziehungsweise Value Creation für den Kunden. Und das ist unsere Waste Control Abteilung. Also das bedeutet, dass wir dort wirklich sämtliche Abfallströme in der Fiege-Gruppe, vor allen Dingen aber Deutschland bezogen. Das ist leider so ein bisschen der große Nachteil im Bereich Abfallmanagement, dass das oftmals sehr lokal ist. Aber Deutschland hat bei uns die meisten Standorte. Das heißt, das macht für uns jetzt so auch Sinn, das dort aufzubauen und von dort aus auch zu skalieren. Und diese Abteilung ist jetzt seit Anfang dieses Jahres Teil von uns geworden. Das heißt, wir sind mittlerweile bei 10 Mitarbeitenden, die man, glaube ich, so ganz gut sagen kann, jetzt mal in der Sustainability-Abteilung verankert sind. Darüber hinaus haben wir aber auch noch einige andere Ansprechpersonen in der Organisation und das ist eben auch über die letzten 3 Jahre passiert. Also ich bin seit 2022 bei Fiege, das habe ich eingangs gar nicht erwähnt. Das heißt, wir sind jetzt bei gut 2,5 Jahren, die ich da bin. Und wir haben uns in dieser Zeit eben auch noch ein Netzwerk aufgebaut in unsere Strukturen hinein. Also wir haben eine Matrixstruktur, das heißt, wir haben Customer Units und wir haben Regional Units. Die Regional Units verantworten bei uns die Standorte, die gesamten Operations, also die schauen eben einfach, dass operativ alles läuft, wie es soll in den Warehouses. Und unsere Customer Units, das sind unsere Key Account Manager, unsere Sales Teams, die eben sehr, sehr nah auch am Kunden dran sind. Und in jeweils diesen Strukturen haben wir Verantwortliche für Nachhaltigkeit etabliert. Wir haben uns jetzt so ein bisschen neu aufgestellt. Es gab so ein paar Veränderungen bei uns in der Organisation. Das heißt, da sind wir gerade wieder in der Findungsphase. Aber es war ursprünglich wirklich so, dass in jeder dieser Säulen sozusagen eine Person für Nachhaltigkeit zuständig war. Das war noch nicht in Vollzeit so. Also auch da ist aus meiner Sicht noch Luft nach oben, dass wir da hinkommen, dass jemand sich auch wirklich in Vollzeit um das Thema kümmert. Also das waren dann immer Leute, die irgendeinen Berührungspunkt mit Nachhaltigkeit hatten, sei es Lean Manager, sei es Leute eben aus dem Key Account Management, die gesagt haben, ich habe einfach so anspruchsvolle Kunden, die das Thema wirklich gern getrieben wissen wollen, dass ich mich gerne positioniere als die Ansprechperson für Nachhaltigkeit und da auch mit den Pilotprojekten gerne durchstarte. Also das haben wir relativ flexibel und offen gelassen, aber das hat eigentlich sehr gut funktioniert für uns bisher.
So, jetzt sind wir auch schon in deinen persönlichen Mikrokosmos quasi auch eingetaucht. Nichtsdestotrotz muss ich nochmal einen Sprung machen für die wahrscheinlich ein oder zwei Zuhörer da draußen, die von Fiege noch nichts gehört haben.
Zwei, also, meine Eltern.
Kannst du uns auch nochmal kurz einordnen, wer Fiege ist, was Fiege macht und wie groß ihr seid?
Ja, gern. Wir sind ein Familienunternehmen. Das ist, finde ich, persönlich total irreführend, weil wir sprechen dann immer von Mittelstand. Und Mittelstand ist aber per Definition, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe, glaube ich, bis 1000 Mitarbeitende. Wir sind einen Ticken größer mit über 22.000 Mitarbeitenden, also nicht mehr so ganz Mittelstand. Und dann gibt's aber ja diese wunderschöne Formulierung, wir sind eben ein Familienunternehmen. So, da darf man dann anscheinend alles reinschmeißen. Also ich weiß nicht, Moritz, vielleicht mit der wissenschaftlichen Definition kannst du da besser helfen, aber ich finde es sehr wild, muss ich sagen.
Ja, es gibt da ganz viel irreführende Formulierungen und es gibt ja auch sehr, sehr große Unternehmen und Verbände, die dieses Familienunternehmen auch wie so eine Monstranz vor sich hertragen, um zu verdecken, dass wir eigentlich von, weiß ich nicht, BMW-Größe oder so reden zum Teil. Ja, Timo hat in unser Trello-Board geschrieben, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, klassischer Mittelstand. Ja. Da würde ich sagen, seid ihr wohl drüber hinaus.
Ja, das ist eben immer ganz spannend, aber scheint irgendwie schwierig einzuordnen zu sein, aber deswegen die Unternehmensgröße, also wir machen 2 Milliarden Euro Umsatz, wir haben eben über 22.000 Mitarbeitende, wir arbeiten in 15 Ländern und wir haben circa 130 Standorte auf diese 15 Länder verteilt und mit Standorten sind unsere Warehouses gemeint, also alles, was wir für unsere Kunden sozusagen einlagern. Es sind ein paar Bürogebäude mit dabei, aber das ist wirklich eine ganz kleine Handvoll, von der wir da sprechen, weil normalerweise sind die Büros ja dann eben auch anliegend an den Lagerhäusern. Und dann vielleicht auch da die Frage noch, wie wir aufgestellt sind, weil vorhin hatten wir auch noch mal ganz kurz, das war, glaube ich, vorab noch nicht aufgenommen, darüber gesprochen, was ist Logistik. Und Logistik wird ja gerne auch einfach als reiner Transport interpretiert. Da sind wir wieder bei dem Thema Definitionen. Also was ist denn eigentlich Logistik? Und auch das wird häufig verwechselt. Also wir sind jetzt kein reines Transportunternehmen. Ich glaube, das zeigen eben auch schon die 130 Standorte. Wir können so von den Dienstleistungen her für unsere Kunden wirklich alles abdecken. Also das heißt, wir können auch einfach Zwischenprodukte einlagern, die wir dann wieder in die Produktion zurückliefern, eben Just-in-Time-Prinzip. Wir können aber auch Fertigprodukte einlagern. Das machen wir auch größtenteils tatsächlich, dass wir Fertigwaren einlagern, die B2B oder B2C dann auch distribuieren. Das heißt, da sind wir dann auch für den Transport verantwortlich. Aber wir sind jetzt eben nicht das klassische Transportunternehmen, das tonnenweise Lkw vor der Tür stehen hat, sondern wir sind eben eher als Kontraktlogistiker dafür verantwortlich, dass wir den richtigen Dienstleister finden, der uns das in der Zeit, wann es gebraucht wird, zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Preis eben an den Ort bringt, an dem der Kunde die Ware dann auch benötigt. Und da machen wir wirklich durch die Bank weg auch alles vielleicht, welche Produkte werden da transportiert? Das ist durch die Healthcare-Branche, FMCG, also Fast Moving Consumer Goods, also Lebensmittel größtenteils. Wir arbeiten zum Beispiel sehr, sehr viel mit Spirituosenherstellern. Also das ist tatsächlich eine Expertise, die sich da bei uns aufgetan hat. Wir haben aber auch das Thema Healthcare relativ weit ausgebaut. Also wir beliefern wirklich die meisten Krankenhäuser in ganz Deutschland mit ihren Verbänden und Medikamenten und was eben alles gebraucht wird. Teilweise auch über Kurierservices. Also auch da sprechen wir von verschiedenen Größen. Also nicht nur von den 40 Tonnern, sondern eben auch von der letzten Meile. Also wirklich mit den Kleinstfahrzeugen bis in die Städte rein. Und suchen da auch immer wieder nach innovativen Lösungen, wie man eigentlich schnell und zur richtigen Zeit die diversen Kunden dann beliefern kann. Genau, Reifen ist tatsächlich etwas, da kommen wir auch her. Also das finde ich mal ganz, ganz spannend, dass unser Reifenkunde Bridgestone, mit dem haben wir in den 80er Jahren eigentlich das Thema Kontraktlogistik wirklich aufgebaut, überhaupt mal oder mal durchdacht. Also davor war Fiege einfach größtenteils ein Transportunternehmen und der Kunde hat dann damals gesagt, Mensch, Transport macht ihr gut, könnt ihr eigentlich auch was einlagern? Und dann haben wir gesagt, so ja, können wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Und das ist der große Vorteil aus meiner Sicht auch bei Familienunternehmen und flexiblen Unternehmen, die dann eben sagen, ja, haben wir noch nie gemacht, aber wenn ihr da bereit seid, wir sind bereit, wir schauen uns das mal an. Und daraus wurde dann eben die Kontraktlogistik geboren und ja, läuft seit 45 Jahren, Pi mal Daumen, ganz, ganz gut mit den Warehouses und dem Einlagern. Vielleicht dazu noch ein ergänzender Satz. Wir haben vorletztes Jahr unser 150-jähriges Jubiläum gefeiert. Also Fiege ist tatsächlich schon etwas älter als diese 40 Jahre, aber die Kontraktlogistik hat sich eben erst über die Zeit entwickelt. Und was ich immer total schön finde, also tatsächlich hat ein Urgroßvater von Felix und Jens mal angefangen, wirklich mit Pferd und Wagen einfach Dinge von A nach B zu transportieren und hat gesagt, Mensch, ich habe da irgendwie Kapazität übrig, kommt eigentlich aus der Landwirtschaft oder kam aus der Landwirtschaft und hat gesagt, wäre doch sinnvoll, das irgendwie anderweitig zu nutzen. Und die Nachfrage war da und so entstand dann das Transportunternehmen.
Zack, 150 Jahre später, 2 Milliarden Umsatz, so leicht kann es gehen.
Ja, das würden sich, glaube ich, manche Start-upler momentan wünschen.
Das ist ja in all ihren Projektionen drin, dass das so läuft. Aber ja, vielleicht sollten sie mal nachfragen, wie das funktioniert.
In den Business Cases steht das so, ja.
Naja. Genau. Jetzt hast du deine Themen so ein bisschen umrissen. Also erstmal so grundsätzlich Veränderungen pushen in der operativen, aber auch die ganzen Dinge, die da notwendigerweise auch dranhängen, was du als Hygiene beschrieben hattest. Jetzt umrissen, wie breit die Firma eigentlich aufgestellt ist, regional, aber auch hinsichtlich Produkte. Also ich glaube, Spirituosen, Healthcare und Reifen sind ja wahrscheinlich somit die anspruchsvollsten Güter, die man so handeln kann. Jetzt hast du ein Team, mit dem du das machst, aber wie sieht denn so ein Tag bei dir aus? Also womit, wenn du jetzt nicht in einem Podcast sitzt, wie würdest du deine Rolle verstehen? Ist es mehr so Champion für das Thema zum Vorstand und nach außen geworden, weil am Anfang konntest du sowas ja auch nicht abgeben, ne? Irgendwelche Arbeiten nach innen und Berichterstattung und so, das wirst du ja wahrscheinlich alle selbst gemacht haben.
Ja, das stimmt. Das ist ein total guter Mix, würde ich sagen. Also in Podcasts sitze ich jetzt nicht zu oft. Von dem her, das nimmt jetzt,
Glück gehabt.
Das nimmt jetzt nicht den größten Teil meines Tages ein. Aber ich würde sagen, also wirklich viele, viele Meetings, viel Abstimmung, sowohl mit meinem Team als auch in die Organisation, viel Stakeholder-Management, also in alle Richtungen, würde ich sagen. Zum einen natürlich der Austausch in Richtung Vorstand, der auf regulärer Ebene stattfindet, das heißt dann eben über meine Jour Fixes mit Felix, da bin ich da regelmäßig im Austausch. Wenn es da mal größere Entscheidungen gibt, natürlich dann auch in den Vorstandssitzungen, auch Informationen, die einfach nur in Richtung Vorstand fließen müssen. Also wir haben ja auch viele gesetzliche Themen, für die wir verantwortlich sind, sei es CSRD, sei es das LKSG, vielleicht genau für die Zuhörenden, die das noch nicht gehört haben, CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, also die Verpflichtung auf europäischer Ebene für Unternehmen, nicht finanziell Bericht zu erstatten, eben über sämtliche Nachhaltigkeitsthemen. Und auf der anderen Seite das LKSG, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, für das wir dann eben auch verantwortlich sind, beziehungsweise, was heißt verantwortlich, wir leiten das Thema, wir sind aber ein interdisziplinäres Team in der Firma, und das sagt eben auch schon einiges, Interdisziplinarität ist unumgänglich, wenn man im Bereich Nachhaltigkeit arbeitet. Und auch da mein größter Wunsch, und ich glaube, das sagen auch die meisten Nachhaltigkeitsverantwortlichen, ist, dass es irgendwie unsere Jobs bald gar nicht mehr gibt. Und das bald können wir wahrscheinlich in sehr dicke Klammern setzen, weil das wird auch noch eine Weile dauern, sondern dass das Thema einfach so natürlich gelebt wird von jeder einzelnen Funktion im Unternehmen, dass wir darüber gar nicht mehr sprechen müssen, dass es da eine separate Abteilung gibt. Und ich glaube, das ist auch der größte Trugschluss, der wahrscheinlich heute noch existiert in manchen Unternehmen, nämlich es gibt eine Nachhaltigkeitsabteilung, die kümmern sich dann schon. Und genau darum geht es nicht. Also ich verstehe unsere Rolle als Wegbereiter, als diejenigen, die die Themen initial ausarbeiten, die dafür sorgen, dass die Hygieneprodukte aber eben oder die Hygienefaktoren genauso wie die Produktentwicklung vorangetrieben wird, dass überhaupt auch mal das Augenmerk auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt wird in vielen Bereichen. Am Ende des Tages sind wir aber häufig oder meistens nicht die ausführenden Kräfte. Und genau, das heißt, zu meinem Tagesablauf Abstimmungen, ganz viele Abstimmungen, ganz viel diskutieren auch tatsächlich auch im Team. Also wir haben einen sehr, sehr engen Austausch im Team, weil natürlich dieses sehr, sehr kleine, aber feine Team immer wieder Fragen der Organisation ausgesetzt ist, Anforderungen der Organisation ausgesetzt ist. Es ist im Übrigen auch ein ständiges Jonglieren mit den Kapazitäten, einfach weil wir es prasseln von allen Seiten Anfragen und Anforderungen auf uns ein, die es halt dann auch oftmals schnell zu beantworten gilt. Also gerade wenn wir uns anschauen, 130 Standorte international, da kommen alle möglichen Fragen bei uns rein. Und es gibt jetzt nicht in den Länderorganisationen weitere Nachhaltigkeitsabteilungen, dass man sagen könnte, die kümmern sich dann um diese Themen, sondern das landet eben dann alles bei uns auf dem Tisch.
In diesem Wust von Themen, mit dem man sich beschäftigen könnte, und das ist einmal Reporting, das sind irgendwelche regionalen Regulations, das sind neue Technologien beim LKW, was auch immer. Also wie priorisierst du da oder was? Wie bleibst du überhaupt up to date, worum man sich kümmern könnte?
Ja.
Und wie entscheidest du dann?
Also, wie bleibe ich up to date? Ich glaube, da gibt's ganz viele, ganz tolle Kanäle. Also zum einen, wir sind in verschiedenen Netzwerken Mitglied, über die wir uns auch informieren, gerade was auch die neuen Gesetzgebungen angeht und was heißt das eigentlich für uns. Beispielsweise, wir sind eben im Kompetenzprogramm von E-Consens, die sehr gut aufbereiten und auch wirklich in kürzeren Abständen Informationen dazu liefern, wie entwickelt sich gerade eine Gesetzgebung oder in welche Richtung könnte es denn gerade gehen. Die sitzen in Berlin, sind eben auch sehr nah dran an der Politik und haben da manchmal echt gute und hilfreiche Insights für Unternehmen. Plus wir sind da eben im Austausch auch mit anderen Unternehmen, die häufig in diese lustige Mittelstandsfamiliengruppe gehören. Also irgendwas zwischen 1.000 und 50.000 Mitarbeitenden. Und das ist total spannend, weil aus verschiedenen Branchen kommend und trotzdem immer wieder Überschneidungen dabei gefunden werden, wo man sagen kann, super, das hilft mir jetzt weiter. Wie habt ihr das denn eigentlich gemacht? Wie könnten wir das denn ausbauen? Also der Austausch über die Unternehmensgrenzen hinaus hilft total. Und das genieße ich auch sehr im Bereich Nachhaltigkeit, weil es da einfach nicht diese Verschlossenheit gibt. Die gibt es ja häufig in anderen Bereichen, dass man sich eher zurückzieht und eher nicht miteinander redet, weil man gibt der Konkurrenz ja nicht preis, was man tut. Und ich habe den Eindruck, im Bereich Nachhaltigkeit ist das anders. Man spricht viel offener miteinander, weil einfach viele sich langsam erst an die Themen herantasten. Es häufig auch noch Einzelkämpfer in den Unternehmen gibt, die wirklich auch diesen Austausch ganz dringend brauchen nach draußen, um einfach mal zu hören, Mensch, wie habt ihr es denn aufgestellt? Was habt ihr denn aufgebaut? Auf was habt ihr euch denn jetzt fokussiert? Und das hilft total. Also dieser Netzwerkaustausch ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Tool, um auch so ein bisschen Ideen zu generieren, wie könnte es weitergehen, aber eben auch up-to-date zu bleiben rund um Gesetzgebungen. Genau. Die zweite Frage, die du gestellt hattest, war,
wie man priorisiert. Also wenn du weißt, worum du dich kümmern könntest.
Da habe ich eine ganz klare Devise und die ist Customer First. Also das heißt, wenn der Kunde was braucht von uns, dann kümmern wir uns darum. Vorausgesetzt, es ist kein zweijähriges Projekt, weil wir irgendwas implementieren müssen. Aber selbst dann kümmern wir uns darum. Also das heißt wirklich, wir sind schon auch, würde ich sagen, getrieben von Kundenanfragen. Ich meine das aber im positiven Sinne. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, der Kunde treibt so eine Entwicklung natürlich auch voran. Und gerade eben sehen wir leider ja auch so ein bisschen, wie das auch in eine andere Richtung funktioniert. Also sei das, dass Bioläden pleite gehen, das ist jetzt gar nicht unser Thema eigentlich, ja, aber man sieht einfach, die Leute sind nicht mehr so bereit, Geld für nachhaltige Produkte auszugeben. Und auch viele Fashion-Brands sich schwerer tun und auch gerade dieses nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur das Label Nachhaltigkeit reicht halt einfach momentan nicht mehr.
Ich hätte eine Sidequest-Frage quasi, weil du auch gerade schon von Regulatorik gesprochen hast. Es fährt ja gerade der Diesel-Omnibus durch Europa. Also Stichwort Regulatorik. Wie nehmt ihr das wahr? Und wie geht ihr mit solchen Thematiken um, wo sich das jetzt so ein wenig, du sagst es auch gerade, so ein bisschen umkehrt, regulatorische Maßnahmen wieder zurückgefahren werdet? Wie geht ihr mit dieser Thematik um?
Also erstmal, ich finde es schade, dass es so jetzt gekommen ist, wie es gekommen ist. Einfach deswegen, weil eigentlich die Unternehmen, die sich darum gekümmert haben, da haben wir auch dazu gehört, bestraft werden ein Stück weit für die Arbeit, die gemacht worden ist. Und nicht nur das, sondern es hat für mich auch einfach einen großen Nachteil, was die Reputation nach innen, würde ich es mal nennen, angeht. Das bedeutet, das Thema Nachhaltigkeit ist, und da lehne ich mich vielleicht weit aus dem Fenster, aber bis auf die Patagonias dieser Welt und die VODs dieser Welt, die das Thema schon seit Jahrzehnten, glaube ich, durch ihre Organisation treiben und bei denen das oftmals auch einfach für die Menschen, die sich dort bewerben, wirklich ein Kriterium ist, warum ich zu dieser Firma gehe, ist es einfach noch nicht bei jedem so angekommen, dass wir wirklich sagen können, bei uns ist jeder tief von Nachhaltigkeit überzeugt und lebt das in seinem täglichen Job, weil dann wären wir an dem Punkt, an dem es meinen Job und mein Team eigentlich gar nicht mehr bräuchte oder fast nicht mehr bräuchte. Und deswegen finde ich es total schade, weil es so den Menschen, die eben nicht so tief in dieser Bubble sind, eine falsche Message sendet aus meiner Sicht. Also einmal ist es wichtig und dann gibt es eine Regulatorik auf EU-Ebene und plötzlich kann man das alles doch ganz einfach zusammenfassen und dann sind es nur noch die Hälfte der Datenpunkte, die berichtet werden müssen und eigentlich können wir es auch ein bisschen an die Seitenlinie stellen. Ach, und übrigens, wir verschieben das nochmal um 2-3 Jahre. Also ich finde einfach an all diejenigen, die da nicht tief drinstecken, ist die Message echt widersprüchlich und daher ist es aus meiner Sicht für Nachhaltigkeit überhaupt nicht förderlich. Zumal diese Gesetzgebungen, ja, sie sind sperrig. Ich persönlich lese jetzt auch nicht auf einen Freitagabend gerne nochmal das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, weil es so schön ist. Aber wenn man sich damit beschäftigt und wenn man sagt, ich ziehe mir jetzt das raus, was für mein Unternehmen wirklich wichtig ist, dann lässt das Gesetz einmal viel Spielraum. Also das tat im Übrigen auch die CSRD oder tut die CSRD. Das heißt, man kann die Gesetze durchaus, weil sie ja für alle Branchen, für alle Unternehmensgrößen eigentlich gemacht worden sind, man kann sie sich durchaus so interpretieren und zurechtlegen, dass sie auch recht praktikabel sind. Es gibt die ein oder andere sperrige Formulierung darin und es gibt die ein oder andere Auflage, die jetzt, ja, so eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse, würde ich sagen, aus der CSRD, war ich jetzt auch kein Riesenfan von. Aber wenn man es einmal gemacht hat, dann weiß man, wie es funktioniert und dann läuft das auch die nächsten Jahre. Dann braucht man sich damit eigentlich nicht mehr in dieser Eindringlichkeit befassen. Und es überhaupt mal gemacht zu haben, finde ich total wichtig. Und deswegen, also ich find's schade, dass es eigentlich jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, eben aufgrund dieser falschen Message, die da ins Land gesendet wird.
Du hast gerade gesagt, es ist ja nur noch nicht so, dass das Thema jeder atmet von alleine. So, das ist aber, das hören wir so raus, das sagt jeder, der sich mit dem Thema befasst, das ist ja das Ziel. Was sind Dinge, die ihr versucht oder Initiativen, die ihr pusht, um dahin zu kommen, dass eben auch auf dem Shopfloor völlig klar ist, dass man sich irgendwie um Müllvermeidung schert oder dass man anzapft, was da für Ideen und Themen potenziell in der 22.000-köpfigen Belegschaft vorhanden sind, weil das sind ja Sachen, die könnt ihr ja gar nicht sehen und wissen in der Detaillierung. Da haben wir in der Vergangenheit schon ganz viele spannende Ideen so diskutiert mit Gästen, Hackathon und irgendwelche Aktionstage und was weiß ich. Was kannst du der Liste hinzufügen? Was habt ihr ausprobiert, was funktioniert oder vielleicht auch nicht? Wie man eure riesige Belegschaft dafür sensibilisiert und ins Boot holt?
Ja, ich würde sagen, wir haben verschiedene Dinge probiert und gemacht. Also zum einen Müllvermeidung ist ein ganz tolles Stichwort. Das nutzt ja auch in alle Richtungen. Also da sind wir ja auch bei dem ganz großen Thema Kosteneffekte, genauso wie beim Thema Energiemanagement. Also sei das wirklich die Kleinigkeit, mach das Licht aus in deinem Büro oder schalte den PC ab, bevor du ins Wochenende gehst. Also diese kleinen Sensibilisierungen, das findet bei uns ganz klassisch über Posterkampagnen statt. Was wir aber auch machen, um einfach eine größere Menge Menschen zu erreichen, ist, dass wir über unser Lean-Management beispielsweise gehen, dass wir über die Initiativen einsteuern, weil wir haben an jedem Standort mindestens einen Lean-Manager. Also wie schon gesagt, leider, wir haben den Luxus noch nicht, dass an jedem Standort auch ein Sustainability-Manager vorhanden ist. Das heißt, wir müssen, und ich finde das aber auch total sinnvoll, bedienen uns da einfach der Struktur, die einfach heute schon da ist. Genauso wie wir an einigen, auch noch nicht an allen, aber an vielen Standorten Energiemanager haben, mit denen wir eng zusammenarbeiten können und das auch machen. Das heißt, da wirklich gezielte Kampagnen über die Menschen, die das Thema sowieso treiben, das macht aus meiner Sicht total Sinn, da wirklich die Synergien zu nutzen. Und ich glaube auch als Tipp an alle da draußen, die eben sagen, Mensch, ich bin irgendwie einzelkämpfende Person bei mir im Unternehmen, da gar nicht immer nur die Hand zu heben und wieder nach mehr Menschen zu rufen, sondern lieber die, die schon da sind, wirklich einzubinden und die, die da sind, dafür zu motivieren, einfach mitzumachen. Das hilft oft mehr, als gegen manchmal auch die Windmühlen zu kämpfen. Ich brauche nochmal 5 Leute mehr in meinem Team, weil sonst wird es nicht funktionieren. Und da ist einfach oft auch der Nachteil, gerade wenn man in der Zentrale sitzt als Nachhaltigkeitsabteilung, dass man dann immer mehr Menschen hat, die aber ja gar nicht draußen vor Ort sind. Also bei uns ist einfach auch diese Komplexität zu hoch, als dass die 5 Leute, die wir jetzt bei mir in der Nachhaltigkeitsabteilung sind, ich nehme jetzt mal die Waste Control außen vor, weil das für mich so ein bisschen separates Team nochmal ist. Aber diese 5 Leute, die können einfach nicht an 130 Standorten unterwegs sein und jeden einzelnen Standort optimieren und dann aber nebenbei noch das machen, was wir sonst so machen müssen, wie Bericht erstatten, uns um Gesetze kümmern, EcoVadis-Assessments ausfüllen etc. Also das vielleicht an der Stelle noch als Tipp. Was haben wir sonst noch gemacht? Wir haben den Sustainability Day genutzt die letzten Jahre. Also das heißt, im Oktober gibt es ja einen offiziellen Sustainability Day. Der steht dann auch immer im Outlook-Kalender gekennzeichnet, so ganz automatisch. Glaube ich, müsste der sogar drin sein als so ein Feiertag. Also es ist kein Feiertag, aber eben als so ein benannter Tag, ich weiß gar nicht, das gibt's ja mit so ein paar Tagen im Jahr. Und da gibt's eben diesen Sustainability Day, den haben wir dann dafür genutzt, dass wir so eine 3-stündige Veranstaltung gemacht haben mit externen Speakern, aber auch mit internen Themen und haben das einfach offen eben an die gesamte Organisation gespielt. Also jeder konnte sich da einwählen, der Lust hatte, auch gerne nur für eine Stunde oder für eine halbe Stunde. Wir haben eben 3 Stunden durchgehendes Programm angeboten zu verschiedenen Nachhaltigkeitsthemenbereichen und haben dann da einmal das Thema Klima aufgefaltet und da nochmal drüber gesprochen, warum ist das eigentlich wichtig und wie wird das bei uns bei Fiege umgesetzt. Wir haben über das Thema Biodiversität gesprochen, weil das ja auch ein ganz neues Thema für viele ist und noch gar nicht so klar wie jetzt das Thema, wir müssen den CO2-Fußabdruck erfassen. Und ja, sind da in verschiedene Themenbereiche eingetaucht und hatten da einen ganz guten Zulauf. Und wird auch immer noch drüber gesprochen hier und da.
So, jetzt haben wir viel über deine Aufgabe gesprochen, was du in den letzten 3,5 Jahren aufgebaut hast. Und wir haben auch schon viel über Content gesprochen, aber kannst du uns und den Zuhörenden mal kurz strukturieren, wie Fiege Nachhaltigkeit lebt und wie es organisiert ist in den einzelnen Themenblöcken? Und von dort gehen wir dann in Deep Dives über.
Ja, gerne. Genau, wir haben 2022 eigentlich gestartet, dass wir uns hingesetzt haben, damals in dem sehr, sehr kleinen Team und eben überlegt haben, Mensch, was, so welche Themen haben wir denn eigentlich? Also mit was jonglieren wir denn überhaupt? Und haben das dann einmal ganz klassisch in einem Workshop-Format an die Wand geworfen und sind dann bei 5 Kernbereichen rausgekommen. Und ich sage immer vorab schon mal dazu, weil da meldet sich dann meistens irgendwann jemand so beim dritten Bereich und sagt dann so, hä, aber das ist doch überhaupt nicht überschneidungsfrei. Und das kann ich gleich vorwegnehmen, korrekt, das ist nicht überschneidungsfrei. Das überschneidet sich sogar in ganz, ganz vielen Bereichen. Und trotzdem hat es uns geholfen, für uns die Arbeit besser zu strukturieren und einfach besser klar zu bekommen, an was wollen wir eigentlich arbeiten, welche Visionen haben wir auch für die verschiedenen Bereiche, wo wollen wir eigentlich hin damit, und sind dann eben bei den Bereichen Strategie rausgekommen, unser erster Bereich, Transparenz, unser zweiter Bereich, Reporting, unser dritter Bereich, Ecologistics nennen wir ihn, unser vierter Bereich, und Center of Excellence, unser fünfter Bereich. Unter Nachhaltigkeitsstrategie, genau wie der Name es schon sagt, versteht man alles rund um, wir definieren eine Nachhaltigkeitsstrategie, wir implementieren sie, treiben das mit voran. Da gehört für uns aber zum Beispiel dann auch sowas mit dazu als kleines Unterthema wie eine ESG-linked Loan, die wir mit unseren Banken jetzt geschlossen haben Ende letzten Jahres. Das wird über 5 Jahre laufen. Warum gehört das für uns zur Strategie? Weil wir uns dort feste Ziele gesetzt haben zu 3 KPIs. Da haben wir uns zu verpflichtet vertraglich. Und die haben wir eben auch an unsere Strategie mit angedockt. Also das ist eben Teil unserer Strategie und können wir dann eben entsprechend in die Organisation tragen. Dann haben wir das Thema Transparenz. Darunter fällt alles rund um Transparenz in Richtung Kunde, also das heißt Ratings und Rankings, aber auch Transparenz in die Organisation. Das bedeutet für uns also alles rund um Daten. Und hätte ich eine Vision dazu, dann wäre das, dass wir irgendwann mal ein wunderschönes interaktives Dashboard haben, welches sämtliche ESG-KPIs, die uns unser Unternehmen auf nachhaltige Weise steuern lassen, darstellen. Gerne auch, und das ist aus meiner Sicht auch unumgänglich, verheiratet mit den in Anführungsstrichen klassischen KPIs, die wir heute ja schon auf Dashboards sehen, aber ich sag mal so eine volle ESG-Suite, die eben alles abbildet, was wir so brauchen, um Nachhaltigkeit zu steuern, das wäre für mich Teil von Transparenz. Stand heute sind es so Dinge wie EcoVadis, Science-Based Targets Initiative, United Nations Global Compact Commitment, für das wir ja auch unseren jährlichen Report dann verfassen. Also alle solche Themen, bei denen wir Bericht erstatten. So, und jetzt kommt der erste Aufschrei normalerweise. Die dritte Säule heißt nämlich Reporting, also Berichterstattung. Und ja, da sind wir eben nicht ganz überschneidungsfrei. Was meine ich aber mit der Säule Reporting? Das ist für uns der jährliche Nachhaltigkeitsbericht. Und das ist einfach so ein dickes Brett, das man da jedes Jahr bohrt, dass wir das getrennt haben von der Transparenz. Ist es eine Transparenzmaßnahme? Ja, zu 100%. Also wir gehen da raus und wir erstatten freiwillig Bericht in Anlehnung an den GRI momentan noch, damals natürlich auch in Vorbereitung auf die CSRD oder immer noch in Vorbereitung jetzt auf die CSRD, weil sich die für uns eben jetzt auch um 2 Jahre verschoben hat. Ansonsten hätten wir in 26 den ersten Bericht schreiben müssen, über 25. Jetzt machen wir das eben einfach 2 Jahre später. Und da fällt dann eben für uns alles drunter unter unsere 3 Kernthemen. Die haben wir eben in der Strategiesäule dann definiert gehabt im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie, ist das People, Planet, Partners, haben wir es genannt. Also wir haben das Rad nicht neu erfunden, einfach die Triple Bottom Line an der Stelle. Und da sortieren sich dann unsere jeweiligen Fokusfelder drunter. Dann haben wir die vierte Säule, das ist der Bereich Ecologistics. Ecologistics bedeutet für uns alles rund um nachhaltige Services. Also in dieser Säule finden wir eigentlich alles, was wir heute schon an Produkten haben, die wir unseren Kunden anbieten können. Sei das jetzt ein nachhaltiger Transport, sei das das Thema Circular Economy, aber auch eben so ein paar einzelne Themenfelder. Wir haben zum Beispiel eine zirkuläre Verpackung, die nennt sich Multiloop. Die haben wir in einem Joint Venture gemeinsam entwickelt mit einem Verpackungshersteller. Und das ist zum Beispiel was alles unter diesen Schirm fällt. Also was haben wir eigentlich in petto für unsere Kunden rund um nachhaltige Logistik? Und dann haben wir die letzte Säule, das Center of Excellence. Das ist eben der Ort, an dem wir im Austausch sind mit der Organisation vor allen Dingen. Auch hier wieder nicht überschneidungsfrei. Wir sind auch in allen anderen Bereichen im Austausch mit den Menschen. Aber wir sind in diesem Center of Excellence, haben wir wirklich einen regelmäßigen Austausch mit den sogenannten Sustainability Ambassadors. Das sind eben diejenigen Leute, die das Thema Nachhaltigkeit mit auf der Fahne haben und das eben in ihren Customer Units oder Regional Units vorantreiben und mit denen wir da eben regelmäßig dann im Austausch stehen. Und in der Säule decken wir auch noch das Thema Academy ab. Also das heißt, wir schulen unsere Organisation auf das Thema Nachhaltigkeit und schon arbeiten da eng mit der Academy zusammen, um Schulungen auch bereitstellen zu können.
So, jetzt hast du uns die 5 Säulen näher gebracht. Machen wir einen kleinen Absprung in Richtung Transparenz, weil ich dich auch auf einer Bühne erlebt habe, wo du das auch sehr nach vorne gepusht hast. Und du hast gerade auch schon deine Vision mal kurz dargelegt. Das wäre jetzt auch eine Frage, die ich gehabt hätte. Gib uns mal einen Einblick in deine Vorstellung der Vision. Von dir stammt der Satz, Nachhaltigkeit ist hardcore datengetrieben. Kannst du uns das mal erklären?
Ja, also für mich mittlerweile total klar. Deswegen tue ich mir da auch immer so schwer, das nochmal zu erklären. Aber ich glaube, da draußen für ganz viele irgendwie gar nicht so klar. Wir haben damals gestartet und da war Nachhaltigkeit für viele wirklich der Inbegriff von, ich habe doch eine Mitarbeiterbank vor der Tür stehen an meinem Standort und ich habe eine Blumenwiese da angepflanzt und überhaupt, wir haben uns einen Bienenstock bestellt. Was willst du denn noch? So. Und dieser Shift von, da gibt's, also welchen Impact hat das denn überhaupt? Könnt ihr das messen? Und was ist denn das Ergebnis davon, wenn ihr da was auch immer investiert in diese Bank oder in Bienen? Das war einfach ganz vielen gar nicht klar, dass wir im Bereich Nachhaltigkeit vor allen Dingen dorthin kommen müssen, wo wir eben ein Impact Measurement machen können, wo wir sagen können, das, was wir hier tun, tun wir nicht aus reinem Gutmenschentum, was ja auch heute noch, glaube ich, viele Menschen meinen, dass Nachhaltigkeit einfach so ein Nice-to-have ist oder so ein Thema, das man halt macht, wenn das Unternehmen gerade finanziell gut dasteht und wenn nicht, dann kann man es halt auch bleiben lassen. Und davon wegzukommen hin zu, wir brauchen einfach erstmal eine klare Baseline, wo stehen wir denn eigentlich heute in den verschiedenen Nachhaltigkeitsbereichen? Und das meinte ich dann mit dem Hardcore-Datengetrieben. Um eine Baseline zu haben, brauchen wir Daten. Wir müssen wissen, wie viel CO2 wir emittieren. Wir müssen wissen, an welchen Stellen wir diese Emissionen haben. Wir müssen eine Hotspot-Analyse an der Stelle machen. Wir müssen verstehen, gerade wenn wir auch in die soziale Richtung schauen, so wie geht's denn unseren Mitarbeitenden? Wir müssen das messbar machen, weil erst wenn das messbar ist, macht es auch Sinn, Geld zu investieren in Maßnahmen, um diese KPIs zu verbessern. Mhm. Und das meine ich mit dem Hardcore-Datengetrieben. Also egal, welches Thema wir anfassen, es ist mir total wichtig, erstmal für mich zu verstehen, welche Daten können wir erheben, welche erheben wir schon, wenn wir sie noch nicht erheben, wie könnten wir sie erheben? Und idealerweise machen wir das auf eine möglichst schlanke Art und Weise, ohne dann das 17. Tool zu implementieren. Von denen gibt es ja momentan auch sehr viele auf dem Markt.
Ich wollte gerade sagen, also PwC kann euch da sicher was bauen, auch dieses Dashboard, vielleicht kennst du
noch jemanden. Nicht nur PwC. Ihr hattet vorhin nach meinem Tagesablauf gefragt. Viel meines Tagesablaufs geht dafür drauf, E-Mails zu löschen von Anbietenden, die mir irgendwelche Nachhaltigkeitssoftware verkaufen möchten.
Und das eigentlich Traurige ist ja, dass ich diese E-Mails auch kriege, ne? Als jemand, der damit ja überhaupt gar nicht, also wie die auf die Idee kommen, mir zu schreiben.
Da steht irgendwas mit Nachhaltigkeit in deinem LinkedIn-Profil.
Ja, und Logistik und Kühne. Ja. Und dann.
Genau, und dann zack, bist du Opfer, sofort.
Ja. Mich würde ein anderer Punkt noch interessieren, den du genannt hast, nämlich die Produkte, also die Lösungen, die ihr entweder mit Kunden zusammen baut oder einfach jetzt schon vertreiben könnt. Wenn ich außerhalb von Aufnahmen mit Nachhaltigkeitsmenschen gerade im Transportkontext spreche, dann sieht man, und auch so in meinen MBA-Kohorten, wo halt jetzt nicht unbedingt Leute, die deinen Job haben, sitzen, sondern eher Salesmenschen aus Logistik, dann sehe ich immer einen ganz großen Disconnect zwischen dem, was jemand baut, was potenziell anbietbar wäre, und den Menschen, die es vertreiben sollen. Ein Disconnect da, weil sich ja häufig Menschen nicht trauen, das zu verkaufen. Aus negativem oder aus Angst vor negativem Backlash bei Sustainable Aviation Fuel, bei ERKW, wenn sie, was auch immer, wenn sie sich nicht richtig sattelfest, trittfest fühlen, machen sie es lieber nicht. Und dann beobachtet man relativ viel, oder ich, relativ viel, dass Menschen, die eigentlich für Reporting oder für das Entwickeln dieser Lösung zuständig wären, ganz viel in so Customer Calls drin sitzen und so. Ja, das ist unsere Expertin, die weiß, wie es geht. Die erklärt das jetzt mal. Was ist das bei euch in der Kontraktlogistik ein ähnliches Thema? Und wenn ja, wie schützt du da deine und die Zeit deines Teams? Also wie empowert man aus deiner Sicht so die Salesmenschen, da das auch mit gutem Gewissen und Freude zu verkaufen, was man anbieten kann?
Also ich glaube, das sind zwei Komponenten. Das eine ist, dass man sie darauf vorbereitet, was sie da draußen vorfinden werden. Und das ist einfach eine heterogene Kundenlandschaft. Das bedeutet, wir haben auf der einen Seite Kunden, die treiben uns auch vor sich her, weil sie einfach sagen, ich hätte gerne das noch und das habt ihr noch nicht und macht doch das mal. Das bringt uns aber total viel. Das ist manchmal stressig, weil wir müssen ja dann schnell sein. Aber das bringt uns viel, weil es uns auch weiterentwickelt und uns dann eben auch die Möglichkeit gibt, anderen Kunden was anbieten zu können, was wir vorher einfach noch gar nicht im Portfolio hatten. Dann gibt es die Kunden, die eine grundsätzliche Offenheit haben für das Thema, bei denen man eben neue Produkte und nachhaltige Produkte sehr gut platzieren kann, weil sie einfach von Haus aus sich jetzt nicht zurücklehnen, die Arme verschränken und sagen, lasst mich doch mit diesem modernen Kram in Ruhe. Das heißt, das sind die, zu denen wir immer raten bei unseren Sales-Teams, dass wir sagen, fangt doch bitte nicht bei denen an, bei denen ihr schon seht, die haben keinen Nachhaltigkeitsbericht, die scheren sich nicht um das Thema Nachhaltigkeit eventuell. Also so, es gibt einfach, das ist, glaube ich, einfach die Realität, ja, dass man sagen muss, es gibt alle möglichen Kunden, Arten von, das ist uns total wichtig, wir machen das absolute Minimum, das ist uns total wichtig, bis hin zu, wir wollen die Leader sein im Bereich Nachhaltigkeit in unserer Industrie. Und da haben wir wirklich auch das komplette Portfolio bei uns abgebildet. Das heißt, da sprechen wir schon sehr offen drüber, dass wir sagen, man muss jetzt nicht mit dem neuesten Nachhaltigkeitsprodukt eben auf einen der Kunden zugehen, die sagen, wir machen das absolute Minimum. Und das andere Thema, was wir stark vorantreiben, ist das Thema Austausch intern. Also das heißt, dass wir einfach mit unseren Sales-Teams zusammenarbeiten und im Austausch sind. Und dazu gehört für mich aber auch einfach mal zuzuhören. Und da hört man eben leider auch Geschichten, bei denen dann mal ein Kollege sagt, ja, ich habe das angesprochen und dann wurde erst mal gelacht in der Runde oder es wurde nicht verstanden oder man wollte das einfach gar nicht. Also einfach auch Situationen, die für die Kolleginnen und Kollegen nicht immer nur angenehm sind. Und ich verstehe das auch. Und deswegen, glaube ich, ist da der offene Austausch total wichtig, dass man den einfach am Laufen hält. Und auch wenn man mal negatives Feedback bekommt, dann einfach sagt, okay, gut, was ist da schiefgelaufen? Hätten wir noch was ändern können? Hätten wir euch irgendwie anderweitig vorbereiten können? Hat euch von unserer Seite was gefehlt? Und wenn nein oder wenn ja, so wie machen wir das in Zukunft? Und da sind wir gerade beispielsweise dabei, wir haben jetzt eine Roadshow beendet durch unsere ganzen Customer Units. Ich habe eingangs gesagt, bei uns hat sich gerade noch mal ein bisschen was umgestellt und wir haben einfach sämtliche Personen, die jetzt auf Sales oder auf Key Account Management Positionen sitzen und da vielleicht auch neu sind oder auch neu im Unternehmen sind, noch mal abgeholt dazu, was macht denn eigentlich Nachhaltigkeit bei Fiege? Was können wir euch anbieten? Mit was können wir euch equippen? Aber auch die Frage noch mal in die Runde gestellt und gesagt, was braucht ihr denn eigentlich von uns? Was erwartet ihr denn von einer Corporate Sustainability Abteilung? Und das war für uns total spannend, durch diese Customer Units zu tingeln und sich einfach mal anzuhören, was die Menschen eigentlich brauchen, weil manchmal ist man ja auch so in seinem kleinen Mikrokosmos unterwegs und arbeitet vor sich hin in seiner Bubble und wundert sich dann, warum das da draußen alles nicht ankommt und nicht genutzt wird im Zweifel. Also das lebt für uns auf jeden Fall vom Austausch.
Gut, jetzt wir sind jetzt schon beim Thema Pragmatismus angekommen und ich möchte auch eine spezielle Frage da in diese Richtung nochmal legen. Du hattest natürlich vorhin auch schon erklärt, wie wichtig Transparenz ist und ich weiß aus eigener Erfahrung, selbst wenn ich das irgendwo auf einer Bühne halt irgendwo erkläre, dann hört man schon den Nörgler im Hintergrund, ja, wir müssen ja auch pragmatisch sein. Ja, das eine schließt das andere nicht aus, definitiv nicht. Ich will jetzt nochmal auf den pragmatischen Bereich nochmal eingehen, und zwar Stichwort Circular Economy. Das hast du vorhin in einer Säule mit erklärt, nämlich das Thema Ecologistics habt ihr es genannt. Das würde ich so mehr in den pragmatischen Bereich halt reinordnen. Meine spezielle Frage jetzt im Bereich von Circular Economy, was versteht ihr darunter? Also jetzt keine Definition, das jetzt nicht, aber was verortet ihr unter Circular Economy? Was macht ihr in diesem Bereich?
Ja, Ja, das ist ein total spannendes Thema, weil ja viele Kunden auch oft gar nicht wissen, dass wir in dem Bereich unterwegs sind. Und ich glaube, auch viele Zuhörende da draußen stellen sich vielleicht die Frage, was macht denn so ein Logistiker oder welche Rolle übernimmt denn ein Logistiker im Bereich Circular Economy? Und da stecken wir aus meiner Sicht total in den Kinderschuhen momentan, einfach weil der Bereich Circular Economy allgemein noch gar nicht weit ausgebaut ist. Aber wir haben verschiedene Bereiche, die wir als Logistiker da abdecken können für unsere Kunden und die wir heute auch schon abdecken. Nämlich einmal das ganze Thema Reverse Logistics. Also wie kriege ich die Ware eigentlich irgendwann mal zurück in meine Produktion oder zumindest dorthin zurück, wo ich sie auseinandernehmen kann, um sie dann gewinnbringend auch recyceln zu können. Also das ist das eine Thema. Und das hört sich jetzt erstmal trivial an, weil vielleicht viele denken, naja, ist ja einfach nur Transport nur in die andere Richtung. Jein, weil vieles sitzt ja schon beim Endkunden und das muss ja irgendwie dort wieder rausgeholt werden. Es muss Sammelstellen geben, es muss eine Incentivierung geben, dass der Endkunde etwas auch zurückbringt, zum Beispiel zu einer Sammelstelle und dort muss es dann wieder retourniert werden. Und irgendwo muss dabei ja auch ein ROI, also ein Return on Invest entstehen, weil sonst macht das ja hinten und vorne wiederum keinen Sinn. Das heißt, dieses Thema, wie bilde ich eigentlich oder wie baue ich sinnvolle Netzwerke auf, um meine Ware wieder zurückzubekommen und welche Ware hole ich zurück und bei welcher Ware rentiert sich es eigentlich auch nicht? Das ist momentan ein Thema, über das wir viel mit unseren Kunden sprechen und bei dem wir uns immer weiter auch entwickeln im Sinne von wirklich strategischen Zusammenarbeiten, also gemeinschaftlicher Entwicklung solcher Netzwerke, das ist das eine. Und dann eben, wenn die Ware mal zurückgekommen ist, geht es auch darum zu testen, dann haben wir eben diese verschiedenen Stränge, die wir haben, nämlich einmal das Thema Repair, Refurbish. Können wir das Teil vielleicht wieder aufbereiten, aufarbeiten? Das ist zum Beispiel ein Value-Added Service in der Logistik, den ein Logistiker gut übernehmen kann. Dafür müssen wir zwar ein neues Jobprofil einstellen, haben wir aber schon gemacht, machen wir auch für verschiedene Kunden. Meistens tatsächlich aus dem Elektronikbereich, das ist bei uns der Consumer Products Bereich, für den das häufig gemacht wird, weil sich dort eben einfach auch rentiert und es auch schon bekannt ist. Also ich glaube, es gibt mittlerweile viele Leute, die ein refurbished iPhone oder sonstiges Telefon haben. Und das sind Services, die wir als Logistiker übernehmen können. Und dann haben wir das ganze Thema Recycling noch. Das heißt, wir nehmen die Ware komplett auseinander oder wir nehmen sie so auseinander, dass sie gewinnbringend eben recycelt werden kann, weil man häufig das Problem hat, wenn man jetzt einfach nur einen großen Container bestellt und man schmeißt da alles rein, was man hat, dann kriegt man einen Mischpreis. Und dieser Mischpreis ist meistens wesentlich schlechter als das, was man bekommt, wenn man schon so ein bisschen vorsortiert. Und das ist in vielen Fällen einfach ein guter Business Case. Also auch da arbeiten wir mit einigen Kunden dran. Ach so, und ganz wichtig, einen Punkt habe ich noch vergessen, das Thema Reuse natürlich. Wenn wir Artikel jetzt refurbished haben oder repariert haben, dann haben wir auch mit manchen Kunden eine Zusammenarbeit hin zu, wie vermarkten wir denn jetzt die Ware auf Marktplätzen, anderes als die für die erste Wahlprodukte zum Beispiel. Also wie können wir eigentlich B-Ware vermarkten? Also wir haben eigentlich da diese zwei Stränge. Einmal, wir haben natürlich den Anspruch, so viel wie möglich wieder zu A-Ware zu machen. Und das, was aber vielleicht einfach eine B-Ware bleibt, sollte ja auch idealerweise irgendwie vermarktet werden und vertrieben werden. Und auch da haben wir tatsächlich eine Lösung in-house, aber wir arbeiten auch mit externen Lösungen zusammen. Bei uns in-house ist das eben die Hey Connect, die automatisiert auf über 20 Marktplätzen dann, also kann man sich auswählen als Kunde, auf welchen Marktplätzen will ich das denn anbieten, aber die auf vielen, vielen Marktplätzen einfach eine B-Ware anbieten kann. Wobei das auch da ein fließender Übergang ist. Also manche sagen dann auch, nee, ist zwar eine A-Ware, aber vielleicht aus der letzten Saison, deswegen gehe ich dann auch diesen Weg. Also da gibt es viele Möglichkeiten, einfach doch noch Ware zu vertreiben, zu verkaufen, um da eben nochmal Umsatz zu erzielen und die nicht wegwerfen zu müssen.
Sehr gut. So, wir wollen jetzt den Bogen schlagen zum Anfang, zu deiner Vorstellung. So, als letzte Frage. Du hast erzählt, was du studiert hast in Passau, Kulturwirtschaft oder Wissenschaft, wenn ich mich richtig erinnere.
Kulturwirtschaft, genau, Hybridstudium.
Genau. So, und deine Eltern wussten nicht, was man damit überhaupt mal macht, wenn man groß ist. Und hättest du damals gesagt, ja, weißt du, Executive Director Corporate Sustainability, da wären die Fragezeichen wahrscheinlich noch größer gewesen als vorher. Was würdest du sagen, jetzt ein bisschen breiter geguckt, einmal auf dich selbst, was hast du aus dem Studium mitgenommen, was du heute für diesen Job eigentlich brauchst oder auch nicht. Also kommt es alles woanders her. Und für Menschen, die sich einfach für den Bereich interessieren und da rein wollen, Was würdest du denen empfehlen? Kulturwirtschaft in Passau ist es und dann geradlinig auf so eine Stelle oder was, wie kommt man da rein? Aber fangen wir mal bei dir an. Was hast du gelernt im Studium, was du heute brauchst?
Also ich glaube erstmal, wenn meine Eltern gewusst hätten, dass ich da lande, wo ich jetzt gelandet bin, hätten die sich gefreut, weil dann hätten sie finanziell einfach nicht mehr für mich aufkommen müssen. Oder so. Das hätten sie dann gewusst. Das wäre wichtig gewesen, glaube ich, in diesem Moment. Und genau, dann, wobei ich da mal dazu sagen muss, ich habe immer ganz brav nebenbei gearbeitet, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich glaube, sie hätten sich gefreut, weil ich einfach sozusagen aufgeräumt bin und sie gewusst hätten, wenn sie damals schon gewusst hätten, dass ich den Job einfach sehr, sehr gerne mache. Das ist, glaube ich, etwas, was ich, wofür ich total dankbar bin, dass ich einfach wirklich jeden Tag gerne aufstehe und der Job ist nicht immer einfach, weil das Thema einfach nicht immer einfach ist, in die Organisation zu treiben, aber es macht einfach unfassbar Freude, das Thema voranzubringen und was Neues zu entwickeln, so frustrierend es manchmal auch sein kann, weil man eben an vielen Stellen auch mal nicht weiterkommt und weil es nicht so schnell geht, wie man es gerne hätte und weil man sich es eben doch einfacher vorgestellt hat. Und trotzdem eine sehr erfüllende Tätigkeit. Was würde ich Menschen auch raten, die dahin möchten? Es gibt, glaube ich, es führen so viele Wege nach Rom an diesem Punkt, weil welches Skillset benötigt man? Also wir haben es gerade vorhin schon gehabt, das ist hardcore datengetrieben. Also das heißt, jemand, der sich gut und gerne und viel mit dem Thema Daten auseinandersetzt, passt da wunderbar rein. Also wir haben jetzt gerade einen neuen Klimaexperten eingestellt, der in den nächsten Wochen bei uns starten wird. Der hat tatsächlich einen Finance-Background und hat einfach, der hat BWL mit einer Finance-Vertiefung studiert und ist dann tiefer eingestiegen in das Thema Klima. Und das passt perfekt aus meiner Sicht, weil mit Zahlen jonglieren zu können, analytisch denken zu können, ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, wenn man im Bereich Nachhaltigkeit arbeiten möchte, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, es gibt ja auch verschiedene Bereiche. Also wir haben das Thema Produktentwicklung. Also auch da kann man aus einer ganz anderen Richtung eigentlich quereinsteigen in den Bereich Nachhaltigkeit. Genauso wie wenn man sagt, man geht eher in Richtung Reporting, auch hier kann man aus verschiedenen Bereichen, sei das mit einem Jurastudium oder sei das einfach nur wirklich mit einer Passion zu schreiben und Themen zusammenzutragen und ja wie die Spinne im Netz eigentlich so ein bisschen die Fäden zusammenzuhalten agieren. Also das heißt, aus meiner Sicht gibt es ganz, ganz viele Profile, mit denen man später im Bereich Nachhaltigkeit arbeiten kann. Also ich kann das jetzt auch nur aus so meiner Sicht sagen, wenn ich heute Interviews führe und wenn ich mir CVs anschaue, ich bin da sehr offen, was die Menschen vorher gemacht haben, weil ich einfach darauf vertraue, dass sowieso ein interdisziplinäres Team super ist, aber auch, es ist keine Rocket Science. Also wenn man Lust hat auf das Thema, wenn man sich da wirklich gerne einarbeiten möchte, wenn man sich weiterentwickeln möchte und ein grundsätzliches Skillset mitbringt, dann glaube ich, kann man da durchaus erfolgreich sein. Und trotzdem muss man vielleicht auch noch mal mit dazu sagen, gibt es ja mittlerweile Studiengänge, die hat es damals noch nicht wirklich gegeben, also rund um Nachhaltigkeit. Wenn man heute schon weiß, ich will unbedingt in den Bereich Nachhaltigkeit, dann würde ich natürlich auch empfehlen, schaut euch nach Studiengängen um, die genau den Bereich abdecken. Dann hat man, glaube ich, die beste Eintrittskarte, auch schnell was zu finden, weil es ist leider eben nicht gang und gäbe, dass der CV nach potenziellen Skillset betrachtet wird, sondern häufig eben einfach doch immer noch sehr eindimensional. Nachdem hast du das studiert? Wenn ja, lade ich dich zum Gespräch ein. Oder hast du den Job schon mal gemacht? Dann kannst du auch kommen. So, das ist immer so ein bisschen, kann der Nachteil sein in manchen Unternehmen.
Wir haben noch ganz viele mögliche Fragen, einfach aufgrund der Breite deiner Expertise und der vielfältigen Aktivitäten des Unternehmens, aber mit Rücksicht auf deinen Kalender, deine wirklichen Verpflichtungen, auf die Geduld der Hörenden, würde ich sagen, machen wir einen Punkt. Das war schon mal ein ganz toller Überblick und Einblick in das, was du machst und wie du es machst. Ganz vielen Dank dafür und viel Erfolg für Fiege und dich und dein Team für die nächsten Berichte, die ganzen Hygienedinge und vor allen Dingen dann auch das Pushen von Veränderungen. Danke dir, Sandra.
Danke euch.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen mit freundlicher Unterstützung der Kühne Logistics University. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder den Podcast gar in eurer Lieblings-App abonniert. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen, und zwar unter podcast@dgig.show. Danke fürs Einschalten und bis bald.